2-2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Es ist Montag, der 21. November 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am gestrigen Tage. Der FC St. Pauli verliert dieses Heimspiel mit 0:1 durch ein Eigentor von Buballa in der 36. Minute. Ich spreche heute wieder mit Thorsten Schaar aus Düsseldorf und meine Hauptaufgabe wird es heute sein, das Besprechen des Spiels ja so weit wie möglich hinauszuzögern und dieses dann auch ganz schnell durchzugehen, damit meine körperlichen Schmerzen nicht wieder so stark sind wie gestern. So meine Strategie für heute jedenfalls. Manchmal wünsche ich mir von ganzem Herzen, ich würde lieber einen Podcast über Blumen machen. Moin Thorsten.
Hi, ja, und ich kann das tatsächlich ganz gut nachempfinden. Ich glaube ja sogar unser Trainer hat sich in der Pressekonferenz auch so in der Richtung geäußert und hat erstmal nur über Evagelinen gesprochen und einfach zum Ausdruck gebracht, dass er hofft, dass er noch lange beim FC St. Pauli arbeiten kann. Ich denke genauso, aber wir haben tatsächlich so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und hinterher gesagt, das war dann doch irgendwie der schwächste Gegner, den wir in dieser Saison gehabt haben. Das ist hart, aber so haben wir das empfunden.
Ja, kann ich euch zugestehen, diese Meinung. Also ich kann das natürlich nicht vergleichen, weil ich nicht die Auftritte kenne der anderen Gegner, die ihr hattet, logischerweise. Aber ja, also ich könnte das unterstreichen, denke ich. Thorsten, bevor ich es vergesse, uns haben ja einige Leute nochmal ganz zu Recht nebenbei darauf hingewiesen, dass wir die Glasgow-Geschichte aus der Hinfolge nicht aufgelöst haben. Daher gern jetzt, du warst in Glasgow, aber nicht bei Celtic oder den Rangers, sondern ganz woanders. Wo denn?
Genau, und ich finde es großartig, wie du es geschafft hast, jetzt schon vom Spiel abzulenken. ich war bei Partick Thistle. Thistle heißt tatsächlich Distel und was ich vorher nicht wusste, ich hielt das nämlich schon für eine unglaubliche Besonderheit bei diesem Verein, aber das ist weit verbreitet, also so ungefähr wie TSV, glaube ich, bei deutschen Vereinen.
Das ist ja eigentlich fast ein Name wie aus so einem Rosamunder Pilcher-Roman oder weiß ich nicht, was ist denn das Ding von Loriot da? Ist es von Loriot? Komme ich gar nicht drauf, egal.
Ja, wir sind bei Blumen fast, ne? Also du wolltest ja einen Podcast über Blumen machen und da sind wir jetzt schon ganz schnell gelandet, so ungefähr.
Ganz stacheligen Blume, okay.
Genau, ja, also deswegen haben sich wohl auch viele Clubs das zugelegt, weil die Distel so das Symbol ist des stacheligen Underdogs und genau das kann man über Partick Thistle sagen und da ja gerade aus eurem Fangefolge viele regelmäßig nach Glasgow fahren, kann ich nur empfehlen, mal zu gucken, ob die nicht auch an dem Wochenende spielen, wenn womöglich ein größerer Club aus Glasgow auch spielt. Also es ist wirklich so die dritte Macht in der Stadt.
Hast du schon die Liga erwähnt?
Es ist tatsächlich die erste Liga, ja, was man gar nicht weiß. Also das war mir auch nicht bewusst.
Ein dritter Glasgower Verein, der in der ersten Liga spielt?
Genau, und dessen Bedeutung aber dann eben doch nicht so groß ist. Die haben einen Zuschauerschnitt von 3.000. Natürlich, wenn Celtic oder Rangers kommen, ist es natürlich ausverkauft. Aber wenn man in dieser Stadt zu Partick Thistle hält, dann ist man wirklich mal Außenseiter. Also ich habe da mit einem Typen gesprochen, der in der Schule wirklich mal der Einzige war, der dann auch, als sie einmal in den 90er Jahren Celtic besiegt haben, durfte er dann unter seiner Schuluniform das Trikot tragen, hat ihm sein Lehrer erlaubt, weil er also ein bisschen Mitleid hatte, dass er immer der Einzige gewesen ist. Und der Typ ist jetzt inzwischen da das Maskottchen des Clubs. Und da war ich im Auftrag von 11 Freunde dort und habe ein bisschen was über dieses Maskottchen geschrieben. Das gibt's dann in der kommenden Ausgabe.
Ah, okay, ich wollte gerade fragen, hast du einen Link für mich oder so? Aber dann verweisen wir einfach auf die nächste Ausgabe.
verweisen auf Print.
Auf die nächste Ausgabe, ja, Print.
Genau.
Genau. Aber ich glaube, die werden das dann ja auch immer so, einzelne Geschichten werden dann auch immer zum Teil dann wieder online gestellt, peu à peu, ne?
Ab und zu, ja, denke ich mal. Mhm. Da kann man auch sicherlich irgendwie noch anders besorgen, ja.
Okay.
Aber man sollte einen Blick sich erlauben auf dieses Maskottchen, das ist wirklich außergewöhnlich. Also viele sagen, es ist das hässlichste der Welt. Es ist Kingsley, entworfen von David Fridley, ziemlich bedeutender zeitgenössischer Künstler aus England. Und das Maskottchen sieht so ein bisschen aus wie Lisa Simpson auf den falschen Drogen irgendwie.
Okay. Ja, wenn es davon irgendwie so ein gemeinfreies Bild geben würde, würde ich es ja tatsächlich sogar zur Folge packen.
Davon gibt es reichlich. Ich empfehle.
Ja, die Frage ist, ob es dann auch lizenzfrei ist. Ich gucke nachher mal.
Achso, ja. Ach nee, da gibt es genug. Sonst schicke ich dir eins, das ich mit dem Handy gemacht habe.
Mach das doch mal gerne.
Darauf einigen wir uns.
Sehr gerne. Okay, und was war da so? War es auch während eines Spiels dort, ne?
Genau, ich habe ein Spiel gegen Aberdeen gesehen, das auch tatsächlich im schottischen Fernsehen übertragen wurde. Und weil Aberdeen 1500 Gästefans mitgebracht hat, waren dann auch mal 4000 im Stadion. Und es ist ein traumhaftes Stadion, bedient alles, was man als Fußballromantiker erleben möchte bei einem Spiel. Schön ein bisschen heruntergekommen. Wir waren dann auch in den Katakomben. Die Musik ist überdurchschnittlich gut und es ist echt eine Reise wert. Und es gibt dort gerade auch einen deutschen Torwart. Die haben nämlich das Problem, dass sich ihre Torhüter einer nach dem anderen verletzt haben, dass sie plötzlich keinen mehr hatten und haben sie irgendwie von einem englischen Zweitligisten einen abgelegten deutschen Torwart geholt, der vorher mal für Braunschweig und Aachen gespielt hat. Mhm. Und der darf jetzt nochmal seinen Traum leben und spielt jetzt bald gegen die Rangers.
Aber so unbekannt, dass du den Namen auch gerade nicht parat hast, ne?
Mir ist er zum Glück gerade wieder eingefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt und habe versucht, es zu überspielen.
Habe ich gemerkt.
Und es fiel auf, ne? Ja. Thorsten Stuckmann heißt er. Wird Stucki-Man dort genannt. Nämlich als ich dort war, waren ein paar Braunschweig-Fans angereist eigens, wurden begrüßt in der Halbzeit auch vom Stadionsprecher. Und die wollten sich da so ihr Mojo abholen, damit sie sonntags das Derby gegen Hannover gewinnen würden, was sie dann nicht schafften. Und zwar haben sie das gemacht, weil dieser Thorsten Stuckmann tatsächlich im Tor stand, als Braunschweig zum letzten Mal gegen Hannover gewinnen konnte.
Oh Gott, okay. Es ist auch die viel schönere Geschichte, als einfach nur zu sagen, sie wollten ein paar Groundhopper-Punkte sich abholen.
Genau.
Ja. Okay, gut. Eintritt, was kostet das sowas da?
Nicht viel. Ich jetzt mal, ich hatte eine Akkreditierung, deswegen kann ich es nicht
genau sagen.
Aber vielleicht kann man Thorsten Stuckmann einfach anrufen und fragen, ob er ein Ticket besorgt.
Stucki-Man. Was kostet das Ticket?
Genau.
Gut, wiederholen wir mal den Namen der Mannschaft oder des Vereins, dann haben wir es einmal abgeschlossen.
Patrick Thistle,
ja, ist jetzt bei mir
drin. Sie haben ein fantastisches Logo, das muss ich eigentlich noch sagen. Natürlich mit der Distel und es sieht eigentlich original aus wie das Ramones-Logo. Gibt es dann auch Street Art-mäßig draußen vor dem Stadion. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Also, die Bedürfnisse des Fußballromantikers werden wirklich voll aufgedeckt dort.
Auch nach Glasgow immer eine Reise wert. Ich habe es bisher in meinem ganzen Leben noch nicht einmal geschafft. Steht noch auf der Bucketlist, muss auch mal irgendwie eingelöst werden. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu deinem nächsten Ausflug und zwar das nach Hamburg. Ich habe das so über Twitter wahrgenommen, du hast eine ganze Menge gemacht und erlebt, das hattest du ja auch schon in der Hinfolge erzählt. Erzähl doch mal ein bisschen davon, was du so außerhalb des Fußballs gemacht hast und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Tipp für uns.
Ja, tatsächlich. Habe ich das beim letzten Mal erzählt, mir war aufgefallen, dass es da so einen schönen neuen Dokumentarfilm gibt, der den Kiez ein bisschen nochmal neu beleuchtet und also ist ja auch nicht ganz unbekannt. Manche hatten Krokodile, heißt der Film.
Genau, ich habe den auch mal vor 3 Wochen vertwittert, ohne ihn gesehen zu haben, aber ich wollte einmal darauf hingewiesen haben und ich möchte ihn auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe dieses Jahr, aber ja, den hast du gesehen, ne?
Ja, genau, ich kam an und war natürlich, ich war irgendwie vollkommen übernächtigt, aber ich habe es noch geschafft, dorthin zu gehen, in die Spätvorstellung. Und was ganz schön war, dass nach dem Film der Regisseur aufkreuzte und noch ein bisschen was erzählt hat zum Entstehen des Films. Also er sagte halt, dass er ja erstmal ein paar Monate einfach in diese Kneipen gegangen ist, ne? Also wirklich so richtig schrammelige Kneipen, die ja so eine Stammbelegschaft haben, die halt eben schon ab nachmittags trinken und stark trinken und so eine alle sind da so ihr Familienersatz und das Ganze ist mehr oder weniger romantisch, ja, wie man so will. Und er hat sich da erstmal scheinbar ein bisschen warm getrunken auch und erstmal ja da Tuchfühlung aufgenommen und Vertrauen aufgebaut, wie man das so macht für einen Dokumentarfilm. Und dann ist ihm irgendwann aufgefallen, dass es überall diese Sparclubs gibt. Richtig. Und so, ne, mit dieser legendären Sparfachlehrung Ende des Jahres. Und dann hat er das zum Thema seines Films gemacht oder so, zum roten Faden. Und das fand ich ganz fantastisch. Das hatte ich vorher auch nicht gelesen. Und das erinnerte mich auch daran, dass, wie oft ich schon Geschichten gehört habe, dass sich ja Wirte oder die Kassenwarte oder was auch immer kurz vor Weihnachten mit dieser Barschaft abgesetzt haben. Ne? Das glaube ich, okay, keine St. Pauli-Spezialität, sondern das ist in Düsseldorf-Garrad genauso. Ja.
Ja.
Okay. Und ja, und er hat es halt wirklich, er hat dann noch so eine Sparfachlehrung begleitet und wunderschöne Szenen, wie das Geld zwischendurch immer wieder gezählt wird und glatt gestrichen wird. Und ja, sollte man sich anschauen, solange dieser Film noch läuft.
Ich werde nachher auch mal den Trailer verlinken, der schon ganz guten Einblick gibt. Ich denke mal, das ist halt auch so eine Atmosphäre in diesen Kneipen, wo halt Romantik und auch Tragik wahrscheinlich dicht beieinander liegen. Da kann ich auch nur empfehlen, mal den Goldenen Handschuh von Heinz Strunk zu lesen oder noch besser sogar als Hörbuch zu hören, weil das natürlich durch die Stimme und durch die Phonetik von Heinz Strunk natürlich lebt. Das ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung, denke ich mal.
Absolut.
Von der würde Charakteristik her. Ne? Genau. Ja, und sonst war es aber auch noch irgendwie in Sachen, ach ja, andersrum nochmal kurz, welches Kino warst du?
Im Abaton, sagt man das so?
Ja, sagt man so. Das ist direkt an der Uni. Im Grindelhof.
Und genau, war sehr, sehr schön.
Genau. Unterstützt Programmkinos, geht mehr in Programmkinos, kann ich dazu nur sagen. Und lasst diese Nischen aufleben. Ne?
Ja, ich mag das gerade. Ne? Also, wo hat man das sonst, dass der Regisseur eben dann mal vorbeischaut?
Ja, ist da oft so, dass dann halt, also meistens bei der Premiere natürlich auch so, das kenne ich da so, dass dann halt auch dann Regisseure, Schauspieler vorbeigucken, das aber auch vorher angekündigt ist, ganz klar, dass sie dann da vorbeikommen. Ne?
Ja. Genau.
Und du warst noch in Sachen Print unterwegs, hattest du in der Finn-Folge erzählt. Du wolltest dir ein bisschen was angucken.
Ja, tatsächlich habe ich mir ein paar Geschäfte angeguckt, in denen besonders schöne Magazine verkauft oder angeboten werden. Das war toll. Lustigerweise traf ich dabei auf einen der Macher vom Pieper Millern-Tor, das legendäre Fanzine, das ich natürlich damals im Abo hatte. Überhaupt war das auch so eine Sache. Wir sind irgendwann am Samstag sind wir auch noch im Jolly Roger gelandet. Da sprach ich dann mit jemandem, der beim Splitter mitgearbeitet hatte. Mhm. Auch ein sehr netter Typ. Grüße, falls du das hörst. und ja, von daher konnte man nochmal so die ganze alte Fanzine-Geschichte quasi nochmal so aufrollen bei diesem Aufenthalt. Ja.
Okay, also dann haben sich da sozusagen so zwei Papiernostalgiker getroffen, sage ich mal ganz, nicht böshaft, sondern eher nett. Und dann habt ihr euch ausgetauscht.
Ja, genau. Ja, Print lebte an diesem Abend in St. Pauli.
Ja, ja, was ja auch lebte, ich war Samstagabend so mit gefühlt 25 Leuten aus Düsseldorf essen und irgendwie, die kannten dich ja irgendwie alle auch und das fand ich ziemlich lustig und alle haben, ich habe dann nochmal auf die Hinfolge verwiesen und das haben sich nochmal alle angehört am nächsten Tag. Ja, fand ich ganz lustig irgendwie, dass du da bei St. Pauli, aber auch bei Fortuna halt so sehr bekannt bist.
Die mussten sich das wahrscheinlich anhören, weil ihr eigenes Sprachzentrum gelähmt war dann am Sonntagmorgen.
Vielleicht ein bisschen, ja. Gut. Ja, was war denn noch so am Wochenende?
Ja. Spiel? Nee, Spiel nicht.
Ja, Spiel war auch.
spielen.
Warst du eigentlich das erste Mal jetzt auf der fertiggestellten? Oder ja?
Ja,
warst
tatsächlich.
Du, warst du akkreditiert oder warst du Nordkurve direkt oder was? Wo warst
ja,
du?
ich war wirklich auf der Pressetribüne ganz lang, weil ich musste auch nach dem Spiel sofort weg. Das war so eine Übung, aber es hat hingehauen. Ich habe es zum ersten Mal so weit gesehen in dem Zustand und ich war schon mal in so Zwischenstadien sozusagen im Stadion. Und unvergessen, wir haben mal für 11 Freunde ein schönes Mannschaftsfoto von der kompletten Belegschaft von Grand Hotel Van Cleef gemacht. Ja. Da war, glaube ich, die Tribüne gerade fertig oder so. Unvergessen, lustigerweise durfte ich bei denen im Büro vorbeischauen vorm Spiel. Da haben wir noch ein letztes Bier vor dem Spiel getrunken und
daher auch der gute Kontakt zu Tees wahrscheinlich irgendwie, ne? So aus dieser Richtung.
Genau, ja. Genau, mit dem war es auch sehr, sehr nett. Es war ein großes Hallo war es.
Ja.
Wir kamen in Jolly Roger rein und es lief gerade die Antilopen Gang, ja, ja. Als Düsseldorfer Band auch noch.
Gute Band.
Es war so unglaublich rund dieses Wochenende, ne?
Ja. Okay.
Ich könnte jetzt auch die ganzen Witze erzählen, die ich auf dieser Hafenrundfahrt aufgeschnappt habe.
Die ganzen Dönches.
Aber dann würde wahrscheinlich ganz schnell ausgeschaltet.
Ja, könnte gut sein. Könnte gut sein. Was du vielleicht ja von der Pressetribüne ganz gut gesehen hast, ihr habt eine Choreo gemacht vor dem Spiel. Das hat man nicht allzu oft, weil es ja auch immer so Beschränkungen gibt mit dem, was man so mit ins Stadion nehmen darf. Und das scheint bei euch aber okay zu sein, weil... Ja, ich würde mal sagen, ihr habt euch in den letzten Jahren nicht zu Schulden kommen lassen am Millerntor, deswegen durfte auch so einiges mit reingenommen werden. Ne?
Ja, offensichtlich. Also was mir aufgefallen ist wirklich am ganzen Wochenende, dass man so unglaublich nett begrüßt wurde von jedem St. Pauli-Fan und dass irgendwie auch alle Düsseldorfer darauf verwiesen, dass sie es gar nicht gewöhnt sind, also letztlich sich in der Stadt oder im Stadtteil, wo dann eben das Spiel dann stattfindet, sich so frei bewegen zu können und irgendwie so mit jedem quatschen zu können, das ist ja nun mal nicht überall so. Und ich empfinde das wirklich als total angenehm, weil ich erstmal natürlich ganz großer Sympathisant bin und dass offenbar alle anderen das auch so empfunden haben, fand ich toll. Und man hat halt auch so viele getroffen. Also ich hatte das, glaube ich, im ersten Teil schon gesagt. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, dass alle gefahren sind. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich alle getroffen habe. Mhm. Ne? Also bis auf die 25, die mit dir unterwegs waren, die habe ich rätselhafterweise nicht getroffen.
Okay.
Ja. Aber die waren ja mit dir unterwegs.
Ich saß gut eingedeckt an Tischen mit Düsseldorf-Fahren als Tischdecken, dafür haben da einige gesorgt und das war lustig. Ich habe nachher noch Verstärkung bekommen, habe dann festgestellt, dass meine besten Freunde mehr oder weniger um die Ecke in der Kneipe saßen, die habe ich dann nachher noch rübergeholt und haben mir ein bisschen Verstärkung geholt. Nee, aber das war alles gut. War ein schöner Abend.
Jetzt muss ich noch mein Highlight eigentlich erzählen, weil das so unerwartet kam. Ich habe dann die Elbphilharmonie doch rechts liegen lassen sozusagen, weil ich hörte, dass es komplett überfüllt war. Und dann war ich in der, ist es die Hein-Heuer-Straße oder vertue ich mich da gerade? Die Straße quasi noch so, also wenn man von der Hafenrundfahrt kommt und ein portugiesisches Café sucht. Dann,
das ist Portugiesenviertel, das ist aber nicht Hein-Heuer-Straße.
Die heißt anders, ne?
Ich war in der Hein-Heuer-Straße zum Essen, das hatte ich dir auch als Link geschickt. Das ist halt so mittendrin so Nähe, kleine Pause, relativ beliebter Imbiss, auch in St. Pauli-Kreisen.
Genau. Ja. Und ich war aber, dir wird es gleich dämmern, wie sie heißt, die Straße, ich komme gerade nicht drauf. Da gibt es halt diese ganzen skandinavischen Institutionen. Vorne die schwedische, weiß ich gar nicht, Botschaft, ständige Vertretung, irgend sowas in der Richtung und dann setze ich das sofort in der Semmstraße.
Ständige Vertretung ist ja eher so eure Richtung aus dem Rheinland, ne?
Ja, stimmt. Deswegen nenne ich das auch nur so. Aber auf jeden Fall gibt es da eine. Du musst mir jetzt helfen, du musst mir jetzt zur Seite springen, weil du das doch bestimmt kennst.
Ich bin aber gerade auch so ein bisschen.
Beschreibung, aber auf jeden Fall haben die alle jeweils Weihnachtswahrsager. Also die schwedische, die dänische, die norwegische und die finnische ich nenne sie jetzt mal Vertretung.
Ja.
Und überall gab es Spezialitäten bis hin zu mein Highlight, Rentiergeschnetzeltes.
Aber dann ist es dieser skandinavische Weihnachtsmarkt, glaube ich, ne? Der ist ja jetzt
ja, genau.
Dann auch immer, genau. Das kenne ich, war ich selbst noch nie, kann ich nur vom Hören sagen, aber ich war auch schon in Schweden, habe auch schon Rentiergeschnetzeltes gegessen. Das ist sehr lecker mit Preiselbeeren und Klößen. Das gab's da, oder?
Genau, das gab's da und ja, kann ich nur empfehlen fürs nächste Jahr.
Ich habe
mal sehr wohl, es war ein bisschen voll vielleicht.
Ja, ich habe mal gegoogelt nach skandinavischer Weihnachtsmarkt in Hamburg. Und siehe da, ich komme auf eine Seite und sehe, dass es den gibt und kann sagen, dass der so Dietmar-Köhl-Straße sein müsste.
Genau, das war's. Kann man ja mal verwechseln.
Ja, kann man auch. Ist halt so ein Doppelname auch, ne? Heinheuer, Dietmar-Köhl. Ja, den gibt's.
Genau.
Genau, Eintritt 1 Euro.
Ich habe keinen Eintritt bezahlt.
Ah, Moment, für den
dänischen habe ich mich reingeschmuggelt.
Für den dänischen Weihnachtsmarkt werden Eintrittsgebühren in Höhe von 1 Euro verlangt. Ansonsten ist der Eintritt frei. Da bin ich ja mal gespannt, was es beim dänischen Weihnachtsmarkt gibt, was 1 Euro wert ist. Das ist so, ja, keine Ahnung. Okay, also Hinweis: Dietmar-Köhl-Straße, skandinavischer Weihnachtsmarkt.
Genau.
Heute sind, glaube ich, in Hamburg alle Weihnachtsmärkte gestartet. Wer das mag, kann ab jetzt da hingehen. Gut. Gab es sonst noch was am Wochenende?
War da ein Spiel?
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zum Spiel, dann kann ich mich kurz zurücklehnen und du sagst einfach mal, wie du das gesehen hast. Das würde mir helfen, ein bisschen meine Seele.
Naja, ja, also
ein bisschen, die Aufstellung bisschen, so gehört haben, ein bisschen haben wir zu so entspannen.
Ja, genau. Lass mal die Seele baumeln.
Genau, ich lass die Seele baumeln, ja.
Ja, also wir haben halt die Aufstellung gelesen, haben überlegt, ob es nicht alles ein bisschen defensiv ist, aber wir hatten dann wirklich diese fantastische Innenverteidigung, die ich natürlich längst für erstligareif halte, hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, ne? Die Herren Akpoguma und Ayhan, der vorher bei uns jetzt eher im Mittelfeld gespielt hatte, obwohl er als Innenverteidiger geholt worden war. Und Ayhan ist halt wirklich 22, spielt, als wäre mindestens 5, 6 Jahre älter. Und Akpoguma ist gerade mal 21. Also das hat schon ein bisschen Potenzial und es macht irgendwie total Spaß, denen zuzuschauen. Vielleicht kannst du dich an diese großartige Grätsche von Akpoguma erinnern, gegen euren Mittelstürmer, wie heißt der noch, der vorher in Sandhausen war, genau. Das hat er so fantastisch gemacht, also und ohne den in irgendeiner Form zu touchieren, das kann man sich wirklich angucken. Und ich muss halt sagen, dass ich nie Angst hatte um das Tor der Fortuna, also was jetzt nicht nur an Rensing liegt, dem ich ja schon jegliche Lobeshymnen gebunden habe beim letzten Mal.
Also ich würde auch behaupten, dass Rensing einfach aus dem Stadion oder in die Kabine gegangen ist und sich einfach ganz normal wieder umgezogen hat und ist dann nach Hause gegangen, glaube ich. Also weil der hat ja einfach gar nichts halten müssen. Das wurde ja dann schon immer je erstickt, jede Chance, die wir dann hatten, diese 2, 3 kleineren, ne?
Genau, ja, da waren die Kollegen wirklich ganz gut aufgestellt. Selbst die Herren Koch und Schmitz, ne, außen, da konnte man auch echt nichts sagen. Ich habe tatsächlich mal nachgelesen, ich dachte, nachher sagst du zu mir, erzähl du doch mal was über das Spiel. Ich lehne mich zurück und lasse meine Seele baumeln. Hätte sein können, dass du das zu mir sagst. Da habe ich mal geguckt, dass tatsächlich, ist ja auch für euch interessant, dass Koch die meisten Ballkontakte bei uns hatte.
Okay.
Was aber nur halb so viele waren wie euer Eigentorschütze. Das ist auch ganz interessant. Also
ja, das spricht dafür, dass ihr nicht relativ, also dass ihr nicht so
viel Ball hattet. Wir haben nicht so viel getan, ne? Das kann man schon sagen.
Ne? Ich habe nochmal geguckt,
als Fußball auch mal bezeichnet.
Ja. So irrwitzig, wie die Noten manchmal beim Kicker sind, sind sie auch manchmal doch aussagekräftig. Also Koch 3, Akpoguma eine 2, Ayhan 2,5 und Schmidt 2,5. Ne? Also sehr gute Reihe, ne?
Also Ayhan und Akpoguma hätten von mir eine 1 bekommen, ganz klar.
Ja.
Ich halte Wetten, dass die nächstes Jahr in der ersten Liga spielen.
Okay. Haben die noch langfristig Vertrag oder sind die einfach so weg dann oder?
Ich glaube, Ayhan hat Vertrag und Apogumba ist nur ausgeliehen.
Ah, okay. Woher?
Kommt er aus Hoffenheim? Ich bilde mir ein, er kommt aus
Der
Hoffenheim.
kommt aus Hoffenheim. Kommt aus Hoffenheim und ja.
Und Ayhan haben wir tatsächlich irgendwie in letzter Sekunde, also was auch echt total kurios ist, von Schalke noch abkaufen können. Und das hat Funkel jetzt auch nochmal thematisiert, also einfach wie knapp das war. Und er bringt einfach so eine Qualität rein, dass man gar nicht jetzt wissen wollen würde, wie es ohne ihn gelaufen wäre. Ne? Ist ja auch Quatsch, ne?
Ja.
Können wir jetzt auch nicht herausfinden.
Thorsten, wie hast du denn das 1-0 wahrgenommen für euch?
So, dass tatsächlich mich ein Kollege von einem Hamburger Fachblatt fragte, wer hat denn eigentlich die Vorlage gegeben? Und ich konnte es ihm nicht sagen, weil ich in dem Moment irgendwie abgelenkt war. Ich glaube, ich hatte mir den Sky Tower gerade angeschaut. Oder den wie heißt der Sohn so Baron?
Ja,
Also
keine
auf jeden
Ahnung.
Fall beiden sichtbaren Attraktionen vom Dom. Aber
Fahrgastgeschäfte.
ja, Fahrgastgeschäfte. Also auf jeden Fall war der Sky Dome gerade hochgefahren und
Also ich kann dir sagen, wer die Vorlage gemacht hat, das war Schmitz.
ich habe es dann auch herausgefunden und dann habe ich so getan, eurem Hamburger Kollegen gegenüber, als hätte ich das dann doch noch irgendwie herausgefunden oder
Okay.
vor dem inneren Auge.
Und der Buballa hat sich da so im Zweikampf mit Schauerte quasi, hat sich in den Zweikampf mit Schauerte gegeben und hat dann den Ball gegen die Brust bekommen und er ist dann ja, ans Tor gegangen.
Ja, also wir haben dann einfach gesagt, Schauerte hat ihn dazu gezwungen und ohne Schauerte
Ja.
wäre das nicht passiert.
Also wenn man das
Ja.
vielleicht ganz genau nimmt, ich habe es mir vorhin dreimal angeguckt, könnte man sogar, wenn der Schiri nicht so, weiß ich nicht, je nachdem wie er drauf kann, sogar das eventuell sogar abpfeifen.
Ja, aber
Also,
dann hätte so Bodka den Kopfball reingemacht, kurz vor der Pause, oder?
okay.
Da sind wir
Ja,
uns einig.
das war ja wohl, also das, als ich das sah, wie frei der da stand, war mir eigentlich klar, dass der jetzt ins Tor geht, dass der dann daneben gegangen ist. Also,
Ja, das war ganz kurios auch, ja.
das war ja, wie soll ich sagen, wie ein Elfmeter, aber wir wissen ja auch, dass in den letzten Wochen und Monaten Elfmeter nicht mehr Elfmeter sind, irgendwie, wenn man mal so in die Bundesliga guckt, wo, ich glaube, wie war das? Leverkusen hat irgendwie in den letzten 18 Elfmeter 8 verwandelt von 18. Ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, Fußball ist nicht mehr Fußball, ne?
Nee, anscheinend. Ist komisch. Früher waren Elfmeter Elfmeter. Naja, ja, das war halt nochmal eine riesige Chance und das hätte aber durchaus das 2-0 für euch sein können. Ne? Und es ja, wäre dann, wenn es zum 2-0 als Endergebnis gekommen wäre, auch okay gewesen. Ob das jetzt ein 1-0 ist, 2-0 oder 3-0. Ich muss trotzdem mal generell eine Lanze brechen. Ich habe jetzt viel gelesen heute auch. Warum mache ich das eigentlich? Egal, ich habe viel gelesen heute. Und mir ist aufgefallen, dass viele so auch in Social Media halt sagen, dass St. Pauli nicht genügend gekämpft hätte. Das kann ich nicht bestätigen. Also, na klar kann man überall eine Schippe drauflegen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen gesehen, der sich nicht Mühe gegeben hat oder so. Also, kam mir jedenfalls nicht so vor. Das ist halt momentan Unvermögen und das liegt am System, an den falschen Spielern, das wissen wir, weil wir werden das auch momentan einfach nicht ändern können. Das ist einfach das, was wir haben gerade. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie 6 neue Spieler wieder reinbekommen oder sogar 7, glaube ich, irgendwie jetzt in die Stammelf und ja, Lien stellt sich natürlich wie immer vor die Spieler und sagt natürlich, ja klar, die haben halt kaum trainiert irgendwie und müssen jetzt wieder in den Spielrhythmus kommen, herangeführt werden. Ist ja klar, dass er nicht wieder die U23 aufbieten kann, wie gegen Würzburg, ganz einfach. Ne? Also wenn, dann muss es jetzt losgehen, mit die 14 müssen jetzt angeführt werden langsam. Ne? Dass das natürlich wieder komplett nicht geklappt hat auf den Außenbahnen irgendwie, sieht man ja auch, sage ich mal, an den Auswechslungen. Choi kam dann gleich für Miyachi irgendwie zur. Für Miyaichi gleich nach der Pause. Und nachher kam halt nochmal Empen für Sobota, ne? Also die beiden links und rechts, die dann eigentlich die Flanken geben sollen, das Spiel schnell machen sollen, zeigen nicht das. Das sieht man mal in den Noten. Miyaichi 5, Sobota 5,5. Die bringen einfach nicht das, was sie bringen können. Ich habe einmal eine gute Szene gesehen, auch von Sobota, glaube ich, das war mit der Hacke. Da waren wir auch immer ganz schnell vor eurem Tor. Aber Bourdous ist natürlich auch noch nicht voll da und muss jetzt auch
also, wieder rankommen. Also wie Bourdous sich die gelbe Karte abgeholt hat mit so einem Frustfoul nach 30, 35 Minuten, das fand ich halt bezeichnend. Das fand ich so komplett nicht nachvollziehbar.
Ja. Also bei Cenk Sahin sieht das ja auch mal so ein bisschen komisch aus. Da weiß ich auch immer nicht, was ich davon halten soll. Aber der hat sich dann auch eine gelbe Karte abgeholt. Das war auch so eine komische Aktion.
Aber überragend war ja Ewald, wie er Bellinghausen Seitenlinie
ja, bekämpft hat. Beherrscht hat. Beherrscht hat. Fand ich auch. Also Ewald war mit vollem Einsatz dabei. Gab so eine Szene Einwurf. Bellinghausen, wie man das als Profi macht, nimmt sich den Ball natürlich erstmal und versucht einzuwerfen, bis er abgepfiffen wird, logischerweise, und auch Zeit zu sparen und so weiter. Und Ewald wusste, was ist für uns Einwurf, und er hat den Ball einfach nicht mehr hergegeben und hat sich da so ein bisschen gerangelt mit Bellinghausen, der.
Genau, der war ja, dann hinterher ein bisschen so der böse Bube und
einige
Pfiffe abbekommen. Ja, ist er immer.
Ist er immer, auf seiner Spielweise, seines Auftretens. Ich denke mal nicht nur bei uns, ne? Also.
Ja, klar.
Generell fand ich, ihr habt, weiß ich nicht, viel auf dem Boden gelegen, auch mal so zwischendurch. Aber das werden
doch
alles Fouls gewesen sein. Ne?
Das gehört dann, glaube ich, dann dazu, wenn man irgendwie dann auch so spielt. Also scheinbar ist es so. Aber hier für Bellinghausen kann ich immerhin die Lanze brechen, dass er hinterher zu Ewald hingegangen ist und mit ihm geredet hat und anerkannt hat, dass der eben dann den Ball behauptet hat und irgendwie wohl einen Wissensvorsprung hatte, nämlich dass er wusste, dass der Linienrichter bereits auf Einwurf für euch entschieden hatte.
Jo, ich glaube, man muss zum Spiel auch gar nicht so viel sagen. Für mich war es sehr ernüchternd. Ich bin, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit gerade umgehen soll. Also das war einfach eine Spiegelung irgendwie mit schon 9 Niederlagen. Das Gute, was man daraus ziehen kann, ist, es hat sich wohl keiner verletzt bei uns. Was bedeuten könnte, wenn alle die Trainingswoche überstehen, dass vielleicht dann eine Mannschaft in Heidenheim nächsten Samstag auf dem Platz steht, ja, die vielleicht mal so irgendwie ja einfach mal ins zweite Spiel geht. Das hatten wir diese Saison noch gar nicht, glaube ich. Und insofern wäre das mal
ganz nett. Ich fand euren Co-Trainer auch sehr engagiert.
Welchen? Wir haben viele.
Ich habe viele. Den neuen.
Olaf Jansen, ne?
Genau. Das ist ja. Deswegen finde ich, muss man eigentlich auch Ewald definitiv nicht wechseln, weil eigentlich ist ja mit Olaf Jansen quasi dann schon ein neuer Trainer da. Also das muss doch einfach reichen. Und vielleicht wirkt das ja dann irgendwann so.
Wie auch immer man diese Konstellation irgendwie sieht, mit Jansen als Neuzugang, als Co-Trainer. Ja, ich glaube, momentan ist das einfach so, es geht nur darum, irgendwie möglichst wieder viele fit zu bekommen, mal Spiele mit der gleichen Aufstellung zu machen, die Spieler, Matchpraxis, dass die Matchpraxis bekommen. Und was da an Trainingsarbeit passiert gerade, kann eh keiner von außen einschätzen, nie, denke ich. Und wir müssen jetzt gucken, was wir in Heidenheim ganz einfach machen. Ne? Also tendenziell, wenn man das jetzt betrachtet, irgendwie wir haben 6 Punkte nach dem 13. Spieltag. Das sieht schon richtig, richtig mies aus. Das erinnert mich stark an die Zeit von vor 2 Jahren. Da hatten wir wesentlich mehr Punkte schon, aber da sind halt nicht mehr viel dazugekommen bis zur Winterpause. Ich glaube, da hatten wir nachher 13 und dann kam Ewald halt und wir haben noch 4 Spiele, dann ist auch wirklich tatsächlich Winterpause dieses Mal. Irgendwie, da wird ein Cut gemacht, wirklich nach dem 17. Spieltag, glaube ich. Das heißt, es sind noch 12 Punkte zu vergeben. Und wir müssen einfach gucken, dass wir uns davon ein paar holen. Das ist wohl die einzige Möglichkeit. Und was dann in der Winterpause geschieht, keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist, wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir einfach irgendwie so ein Tschatkowski zum Beispiel, in der Qualität einen bekommen, der dann sofort irgendwie da das Mittelfeld bekleidet, irgendwie, der von außen Quereinsteiger ist, den Verein nicht kennt. So, das kann man einfach nicht erwarten. Deswegen
muss man. Ja, aber Rettig hat ja schon ein paar ganz gute Kontakte. Vielleicht kann der doch noch mal ein paar alte Clubs anzapfen. irgendjemand steht doch dann immer vielleicht mal in der zweiten Reihe, der kurzfristig etwas bringt.
Also ich bin mir sicher, dass da was kommt, dass da was im Sturm mindestens einer kommt und auch natürlich fürs Mittelfeld, wenn nicht sogar zwei. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. So, was das dann natürlich ist, muss man gucken.
Es wäre auf jeden Fall ganz unerträglich für uns, wenn ihr uns mit dem HSV in der zweiten Liga allein lassen würdet.
Das würde allerdings für uns bedeuten, wenn wir absteigen würden und der HSV auch, dann wären wir weiterhin Derby-Sieger seit 2011. Das darf man auch nicht verkennen.
Ah, das wäre vielleicht dann der einzige positive Aspekt des Abstiegs.
Genau. Gut, schauen wir mal. Die Saison ist dann noch ein bisschen lang. Klingt 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Ich glaube, mal gucken. Also momentan ist es einfach, kann man einfach nichts sagen und wir schauen einfach mal, wie das so weitergeht.
Also wir würden euch die 3 Punkte dann im April, wenn die dann nötig sind, wirklich mit der roten Schleife natürlich gerne überreichen. Also und hoffen, dass ihr mit vielen Leuten dann vorbeikommt.
Das geht dann ja vielleicht für euch noch irgendwie um Aufstieg oder Relegationsplatz. Insofern.
Das kannst du dir abschminken. Also das ist eine Momentaufnahme.
Okay. Bei uns hoffentlich auch. Thorsten, hast du noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden willst?
Geht in Krokodils Dokumentarfilme und gründet mehr Sparclubs und nordet den Buhadus mal ein, dass der vorne trifft.
Ja. Naja, also das Ding ist, das war ja schon mal ein kleiner Lichtblick. Wenn er den Ball bekommt, kann er ihn ja auch immer super, finde ich, behaupten und abschirmen, meistens. Jetzt muss man halt nochmal gucken, eigentlich, dass er dann auch mal so das Ding aufs Tor bekommt. Aber wie gesagt, diese langen Bälle von hinten, das war ja irgendwie klar zu sehen. Und er bekommt die, ist ja eigentlich nicht unbedingt eine Spielweise, die man jetzt irgendwie befürworten sollte. Schöner wäre das ja eigentlich, wenn man von links und rechts von außen Flanken bekommt. Wer da nochmal ein bisschen vielleicht näher einsteigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall unsere Hauptsendung von letzter Woche. Da gab es ganz viel über Taktik. War sehr interessant, auch für mich, weil ja, also wenn du mal direkt so in Taktiken und sowas reingehst, das ist schon nochmal eine ganz andere Welt.
Du meinst diese 12 DIN A4 Seiten von Spielverlagerung.de, die man so ungefähr ab und zu mal liest und dann doch so auf der 7. Seite abbricht.
Genau, das ist der Blog, den ihr euch zu Gemüte führen solltet, auch wenn es um Taktik geht, Spielverlagerung. Meins ist das nicht so, aber wer das möchte, kann da dezidiert sich über ganz viele Geschichten, taktische Geschichten einlesen. Ne?
Ich finde toll, wenn die Jungs twittern, dann schaffen die nämlich dann auch diese 17 DIN A4 Seiten in 140 Zeichen.
Komisch, ne?
Ja.
Thorsten, vielen Dank für die beiden Gespräche. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dafür die Zeit hattest und warst ein sehr angenehmer und überaus kompetenter Gesprächspartner, auch außerhalb des Fußballs. Das finde ich ja immer toll, wenn Leute da auch so viel zu erzählen haben und vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, überhaupt das ganze Wochenende in Hamburg hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade in Zeiten, wo man so sich echt fragt, ob es das sein kann, dass irgendwie Leipzig da jetzt Tabellenführer ist. Hatte ich irgendwie so eines meiner allerbesten Fußballwochenenden seit langer, langer Zeit. Und
wir müssen unbedingt wieder dazu hinkommen. Irgendwie. Ja, wir müssen unbedingt wieder dazu hinkommen, dass die Gästefans zwar Hamburg toll finden, alles drumherum, aber die Spiele dann halt blöd fanden. Irgendwie. Das würde ich mir wünschen.
Das hatte ich so häufig, mindestens so häufig wie Dom ist in St. Pauli.
Genau. Fast jeden Tag sozusagen.
Genau.
Gut, Thorsten, vielen Dank und ich erzähle nochmal ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Wir fahren ja, hatte ich schon gesagt, am Samstag nach Heidenheim und da wird ja unser Yannick am Mittwoch, also schon übermorgen, mit zwei Gesprächspartnern vom Stufa-Club Heidenheim sprechen. Da bin ich schon mal gespannt, was das eigentlich ist. Kenne ich bisher nicht. Stufa-Club, Spar-Club. Ich weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber ja, werden wir alles erleben. Yannick spricht dann mit den mit den Herrschaften am Mittwoch. Und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal und Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la. La 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 la. St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein.